Kapitel 43 Kangsas Ende. Nachdem Kangsas Ringkämpfer ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht hatten, trat die höchste Persönlichkeit Gottes, der Vernichter des Madhu-Dämons, Chanura, entgegen und schrie Balaram, der Sohn Rohinis, trat Mushtika entgegen. Krishna und Chanura und auch Balaram und Mushtika umklammerten einander mit Händen und Beinen, und jeder begann, den anderen zu drängen und zu stoßen, um ihn irgendwie zu Fall zu bringen. Hand an Hand, Wade an Wade, Kopf an Kopf und Brust an Brust bedrängten sie sich und begannen, aufeinander einzuschlagen. Der Kampf steigerte sich, als sie einander durch die Arena stießen. Einer packte den anderen und warf ihn zu Boden oder lief von hinten her vor seinen Gegner und versuchte, ihn in den Griff zu bekommen. Der Kampf wurde Schritt für Schritt wilder. Sie hoben einander vom Boden hoch, zerrten und stießen sich, dann wieder umklammerten sie einander mit Händen und Füßen. Beide Seiten zeigten alle Künste des Ringkampfes in vollendeter Form, während jeder sein Bestes versuchte, den Gegner zu bezwingen. Die Zuschauer in der Arena waren indessen nicht sehr zufrieden, denn die Kämpfer schienen einander nicht ebenbürtig zu sein. Im Vergleich zu den beiden gewaltigen Ringkämpfern, die wuchtig wie Felsen waren, sahen Krishna und Balaram in ihren Augen nur wie kleine Jungen aus. Viele protestierten aus Mitleid, weil sie auf Krishna und Balarams Seite standen. »Liebe Freunde, dieser Kampf ist gefährlich!« Und jemand anders empörte sich. »Wie ist es möglich, dass ein solch ungleicher Ringkampf vor den Augen des Königs stattfindet?« Die Zuschauer hatten ihre Freude am Ringkampf verloren. Sie konnten unmöglich den Kampf eines Stärkeren mit einem schwächeren Gegner gutheißen. »Mushtika und Chanura sind wie Blitze und so überwältigend wie Berge, wohingegen Krishna und Balaram nur zwei zierliche Knaben von zartem Alter sind. Das Prinzip der Gerechtigkeit hat diese Versammlung bereits verlassen. Den Menschen, die noch ein wenig Sinn für die zivilisierten Prinzipien der Gerechtigkeit besitzen, wird es unmöglich sein, hier länger sitzen zu bleiben und diesen ungleichen Kampf weiter mit anzusehen. Und diejenigen, die dennoch diesem Ringkampf beiwohnen, können nicht sehr erleuchtet sein. Denn ob sie etwas dagegen sagen oder ruhig bleiben, sie werden auf jeden Fall sündhafte Reaktionen erleiden müssen.« »Aber meine Freunde«, unterbrach ein anderer, »seht nur einmal Krishnas Gesicht. Es ist mit Schweißperlen bedeckt, weil er seinem Gegner so stark zusetzt. Sein Antlitz gleicht einer Lotusblüte, die mit Wassertropfen benetzt ist. Und seht ihr, welch besondere Schönheit sich auf Balarams Gesicht zeigt? Seine weiße Gesichtsfarbe hat einen Hauch von Rot bekommen, denn der Kampf mit Mushtika ist sehr anstrengend.« Auch die Damen im Publikum wandten sich einander zu und sprachen: »Liebe Freundinnen, stellt euch vor, wie gesegnet das Land von Vrindavan ist, wo der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, der mit einer Blumengirlande geschmückt ist, stets gegenwärtig ist und zusammen mit seinem Bruder Shri Balaram die Kühe hütet. Er wird stets von seinen Freunden, den Kuhhirtenjungen, begleitet, und er spielt auf seiner transzendentalen Flöte. Die Einwohner von Vrindavan sind in der glücklichen Lage, immer die Lotusfüße Krishnas und Balarams sehen zu können, die von den großen Halbgöttern wie Brahma und Shiva sowie der Glücksgöttin verehrt werden. Wir können gar nicht ermessen, wie viele fromme Handlungen die Mädchen von Vratschbhumi getan haben müssen, dass sie sich mit der höchsten Persönlichkeit Gottes erfreuen und die unvergleichliche Schönheit seines transzendentalen Körpers sehen durften. Die Schönheit des Herrn lässt sich mit nichts vergleichen. Niemand übertrifft die Schönheit seiner Körpertönung und seiner körperlichen Ausstrahlung, und niemand kommt ihr auch nur annähernd gleich. Krishna und Balaram sind das Behältnis aller verschiedenen Füllen, Reichtum, Kraft, Schönheit, Wissen, Ruhm und Entsagung. Die Gopis sind so vom Glück begünstigt, dass sie in der Lage sind, Krishna 24 Stunden am Tag zu sehen und an ihn zu denken. Angefangen mit dem morgendlichen Melken der Kühe, dem Reisschälen und dem Butterkirnen. Während sie ihre Häuser sauber machen und die Fußboden wischen, sind sie in Gedanken ständig bei Krishna. Die Gopis geben ein vollkommenes Beispiel, wie man Krishna-Bewusstsein selbst dann ausführen kann, wenn man verschiedene materielle Tätigkeiten verrichten muss. Wenn man unablässig in Gedanken an Krishna vertieft ist, kann man von der Verunreinigung materieller Tätigkeiten nicht berührt werden. Die Gopis befinden sich deshalb ständig in völliger Trance, in Samadhi, der höchsten Stufe aller mystischen Vollkommenheit. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass jemand, der ständig an Krishna denkt, von allen Arten von Yogis der Höchste ist. »Meine lieben Freundinnen«, sagte eine der Frauen, »das Verhalten der Gopis muss die höchste Form der Frömmigkeit sein, denn wie sonst hätten sie die Gelegenheit bekommen, Krishna zu sehen, wenn er am Morgen zusammen mit seinen Kühen und den Kuhhirtenjungen auf die Weide zieht und wenn er am Abend zurückkehrt. Oft sehen sie ihn auf seiner Flöte spielen und strahlend lächeln.« Als Sri Krishna, die Überseele in allen Lebewesen, erkannte, dass sich die Frauen auf den Rängen um ihn sorgten, beschloss er, den Ringkampf nicht weiter fortzuführen, sondern die Ringer auf der Stelle zu töten. Die Eltern von Krishna und Balaram, Nanda Maharaj und Yashoda, wie auch Vasudev und Devaki, standen ebenfalls große Ängste aus, denn sie kannten die unbegrenzte Kraft ihrer Kinder nicht. Sri Balaram kämpfte mit Mushtika auf die gleiche Art und Weise wie Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, mit Chanura. Sri Krishna schien plötzlich unerbitterlich zu ergrimmen und versetzte Chanura hintereinander drei kräftige Faustschläge, und zum Erstaunen der Zuschauer geriet der große Ringer ins Wanken. Doch Chanura unternahm einen letzten Versuch und fiel Krishna an wie ein Falke, der auf einen anderen Falken herabstößt. Er faltete seine beiden Hände zusammen und schlug auf Krishnas Brust ein. Doch dies machte Sri Krishna überhaupt nichts aus. Genauso wie wenn man einen Elefanten mit einer Blumengirlande schlägt. Vielmehr packte er unvermittelt die beiden Hände seines Gegners und wirbelte ihn im Kreis durch die Luft, und allein durch die Zentrifugalkraft verlor Chanura das Leben. Dann schmetterte ihn Krishna zu Boden. Chanura stürzte wie die Flagge Indras, und seine fein verzierten Schmuckstücke wurden in alle Richtungen verstreut. Unterdessen war es auch Mushtika gelungen, Balaram mit einem Faustschlag zu treffen. Doch Balaram erwiderte diesen Schlag mit noch größerer Gewalt. Mushtika taumelte benommen umher und Blut und Erbrochenes quollen aus seinem Mund. Unter Todesqualen gab er sein Leben auf und stürzte wie ein vom Sturm gefällter Baum zu Boden. Als die beiden getötet waren, stürmte ein weiterer Ringkämpfer namens Kuta in die Arena, doch Balaram ergriff ihn elegant mit der linken Hand und tötete ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Darauf erschien der Ringkämpfer Schala, doch Krishna zertrümmerte ihm sogleich mit einem Tritt den Schädel. Der nächste, der hervortrat, war Toshala, und ihn ereilte das gleiche Schicksal. Auf diese Weise wurden alle Ringkampfgrößen von Krishna und Balaram getötet, und die verbliebenen Kämpfer ergriffen in Todesangst die Flucht und stürzten Hals über Kopf aus der Arena. Die Kuhhirtenfreunde Krishna und Balarams kamen alle begeistert herbeigelaufen und gratulierten den beiden mit großer Freude. Während die Trommeln erdröhnten und die Jungen über den Sieg sprachen, klingelten die Glöckchen an Krishnas und Balarams Fußgelenken. Alle Zuschauer in der Ringkampfarena klatschten begeistert Beifall, und ihre Freude kannte keine Grenzen. Die anwesenden Brahmanas sprachen in Ekstase Lobesworte zu Ehren Krishnas und Balarams. Nur Kansa war missmutig. Weder klatschte er in seine Hände, noch gab er Krishna seinen Segen. Es ärgerte ihn, dass die Trommeln Krishnas Sieg verkündeten, und er konnte es kaum ertragen, dass seine besten Ringer den Tod gefunden hatten oder aus dem Stadion geflohen waren. Daher gebot er den Trommeln Einhalt und sprach zu seinen Freunden: »Ich befehle, dass diese beiden Söhne Vasudevas augenblicklich aus Mathura gejagt werden. Die Kuhhirtenjungen, die mit ihnen gekommen sind, sollen ausgeplündert und aller Reichtum beraubt werden. Nehmt auch sofort Nanda Maharaj gefangen und tötet ihn für seine Hinterlist und tötet auch den Schurken Vasudev. Das gleiche gilt für meinen Vater Ugrasena, der hinter meinem Rücken ständig meine Feinde unterstützt.« Als Kansa dies sagte, wurde Krishna sehr zornig, und in Sekundenschnelle sprang er über die hünenhaften Leibwächter des Königs. Kansa hatte Krishnas Angriff erwartet, denn er hatte von Anfang an gewusst, dass Krishna die Ursache seines Todes sein sollte. Augenblicklich zog er sein Schwert und schickte sich an, Krishnas Angriff mit Waffe und Schild abzuwehren. Doch obgleich Kansa mit seinem Schwert wild um sich schlug, packte ihn Shri Krishna, der allmächtige Herr, mit großer Kraft. Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, der die Zuflucht der gesamten Schöpfung ist und aus dessen Lotusnabel die Schöpfung hervorgeht, schlug Kansa sogleich die Krone vom Kopf und packte ihn an seinem langen Haarschopf. Auf diese Weise zerrte er Kansa von seinem erhöhten Sitz auf den Ringkampfplatz herab, wo er ihn zu Boden warf. Darauf sprang Krishna ihm auf die Brust und schlug rittlings immer wieder auf ihn ein. Allein seine Fausthiebe bewirkten, dass Kansa sein Leben aushauchte. Um seinen Eltern zu zeigen, dass Kansa auch wirklich tot war, schleifte ihn Shri Krishna durch die Arena, genau wie ein Löwe einen erlegten Elefanten wegschleift. Bei diesem Anblick ging ein erregtes Raunen durch die Zuschauermenge, wobei einige ihrer Freude und Erleichterung Ausdruck verliehen, während andere in Wehklagen ausbrachen. Von dem Tag an, an dem Kansa erfahren hatte, dass er von dem achten Sohn Devakis getötet werden würde, hatte er ohne Unterbrechung 24 Stunden am Tag an Krishna gedacht, beim Essen, bei jedem Schritt und jedem Atemzug. Und als natürliche Folge davon wurde er mit Befreiung gesegnet. In der Bhagavad Gita wird erklärt, Sadha tat pava pavitaha, entsprechend den Gedanken, mit denen man sich ständig beschäftigt, erhält man den nächsten Körper. Kansa dachte ständig an die Form Krishnas, in der er ein Feuerrad hält. Das heißt, er dachte an Narayan, der ein Feuerrad, ein Muschelhorn, eine Lotusblume und eine Keule hält. Laut der Aussage der Autoritäten erhielt Kansa nach seinem Tod Sarupya Mukti, was bedeutet, dass er die gleiche Gestalt wie Narayan bekam. Auf den Vaikuntha-Planeten haben alle Einwohner die gleichen körperlichen Merkmale wie Narayan. Kansa erlangte nach seinem Tod also Befreiung und wurde auf Vaikuntha-Loka erhoben. An diesem Beispiel können wir sehen, dass selbst ein Mensch, der an die höchste Persönlichkeit Gottes als Feind denkt, befreit wird und einen der Vaikuntha-Planeten erreicht. Was also muss erst die reinen Gottgeweihten erwarten, die ständig in zuneigungsvolle Gedanken an Krishna vertieft sind? Selbst ein Feind Krishnas erreicht Befreiung, wenn er von ihm getötet wird, und wird auf die Ebene des unpersönlichen Brahmajyoti erhoben. Weil Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, allgut ist, wird jeder, der an ihn denkt, ob als Freund oder als Feind, befreit. Doch die Befreiung des Gottgeweihten und die Befreiung des Feindes unterscheiden sich. Ein Feind erhält im Allgemeinen die Sahujya-Befreiung oder manchmal auch Sarupya-Befreiung. Kangsa hatte 8 Brüder, die von Kanka angeführt wurden. Sie alle waren jünger als Kangsa, und als sie erfuhren, dass ihr ältester Bruder getötet worden war, schlossen sie sich zusammen und stürzten mit großer Wut auf Krishna zu, um ihn zu töten. Kangsa und seine Brüder waren Krishnas Onkel, da sie die Brüder seiner Mutter Devaki waren. Mit Kangsa tötete Krishna also seinen Onkel, den Bruder seiner Mutter, was gegen die vedischen Prinzipien verstößt. Obgleich Krishna von allen vedischen Anweisungen unabhängig ist, verletzt er sie nur dann, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Weil Kangsa von niemandem außer Krishna getötet werden konnte, sah Krishna es als seine Pflicht an, ihn zu töten. Was nun aber Kangsas 8 Brüder betraf, so nahm sich Balaram ihrer an. Balarams Mutter Rohini war zwar auch mit Vasudev verheiratet, doch sie war keine Schwester von Kangsa. Deshalb übernahm es Balaram, alle 8 Brüder Kangsas zu töten. Er ergriff die nächstbeste Waffe, höchstwahrscheinlich den Elefantenstoßzahn, den er bei sich trug, und er schlug die 8 Brüder einem nach dem anderen, genau wie ein Löwe, der ein Rudel Rehe anfällt. Auf diese Weise bestätigten Krishna und Balaram mit ihren Taten, dass die höchste Persönlichkeit Gottes erscheint, um die Frommen zu beschützen und die gottlosen Dämonen, die Feinde der Halbgötter, zu vernichten. Die Halbgötter ließen von den höheren Planetensystemen Blumen regnen, um Krishna und Balaram zu beglückwünschen. Unter den Halbgöttern waren so mächtige Persönlichkeiten wie Brahma und Shiva. Und sie alle kamen, um gemeinsam ihre große Freude über Kangsas Tod zu zeigen. Der Blumenregen schien kein Ende nehmen zu wollen. Überall auf den himmlischen Planeten ertönten Trommeln, und die Frauen der Halbgötter begannen, in Ekstase zu tanzen. Die Frauen Kangsas und seiner 8 Brüder wurden durch den unvermittelten Tod ihrer Gatten von tiefem Schmerz erfüllt. Sie schlugen sich verzweifelt gegen die Stirn und vergossen Ströme von Tränen. Sie schluchzten laut und umarmten immer wieder die Körper ihrer toten Männer, wobei sie wehklagend zu ihnen sprachen: »Liebste Gatten, in eurer großen Güte habt ihr immer für das Wohl eurer Schutzbefohlenen gesorgt. Mit eurem Tod sind auch wir gestorben und zusammen mit uns auch euer Zuhause und eure Kinder. Wir alle haben unser frohes Ansehen verloren, und weil ihr nun tot seid, finden auch die glückverheißenden Zeremonien, die geplant waren, wie das Bogenopfer nicht mehr statt. Liebste Gatten, ihr habt Menschen, die ohne Fehl waren, schändlich behandelt, und dafür musstet ihr sterben. Dies war unvermeidlich, denn jemand, der einem Unschuldigen Leid zufügt, muss durch die Gesetze der Natur bestraft werden. Wir wissen, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Er ist der höchste Meister über alles und der höchste Genießer aller Dinge. Daher kann jemand, der seine höchste Autorität missachtet, niemals glücklich werden, sondern wird letzten Endes wie ihr vom Tod gerichtet. Weil Krishna seinen Tanten sehr zugeneigt war und Mitleid mit ihnen hatte, tröstete er sie, so gut es ging. Die rituellen Bestattungszeremonien wurden unter der persönlichen Aufsicht Krishnas durchgeführt, weil er der Neffe der toten Fürsten war. Nach Erledigung dieser Angelegenheit befreiten Krishna und Balaram sofort ihre Eltern, Vasudev und Devaki, die von Kansa eingekerkert worden waren. Als Krishna und Balaram ihre Eltern sahen, fielen sie ihnen zu Füßen und brachten ihnen Gebete dar. Vasudev und Devaki hatten wegen ihres Sohnes viele Schwierigkeiten erleiden müssen. Tatsächlich war es nur wegen Krishna gewesen, dass sie ständig von Kansa verfolgt worden waren. Devaki und Vasudev waren sich über Krishnas erhabene Stellung als die höchste Persönlichkeit Gottes völlig bewusst. Deshalb vermieden sie es, ihn zu umarmen, sogar dann, als er ihre Füße berührte und ihnen Ehrerbietungen und Gebete darbrachte. Sie erhoben sich einfach, um die Worte der höchsten Persönlichkeit Gottes zu hören. Vasudev und Devaki waren sich stets der Stellung Krishnas bewusst, obwohl er als ihr Sohn erschienen war. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 43. Kapitel des Krishna-Buches Kansas Ende.